SRF 2 Kultur.
Ja, denn seit wir Menschen existieren, seit wir leben, tun wir drei Dinge. Wir ernähren uns, wir machen Liebe, vermehren uns und wir erzählen. Das Wesentliche können wir im Grunde genommen nur durch Narrative, durch Mythen, durch das Erzählen erkennen, begreifen. Nur das Erzählen bewahrt wunderbare und ungeheure, schreckliche und einmalige, verführerische Komplexität des Lebens und der Welt.
Dies ist das poetische Credo des Schriftstellers Cevat Karahasan, heute Gast in der Passage mit seiner grandiosen Romantrilogie Der Trost des Nachthimmels. Mein Name, Hans-Ulrich Probst. Karahasan ist wohl der bedeutendste lebende Autor seines Landes. Er präsentiert sein soeben auf Deutsch bei Surkamp erschienenes episches Meisterwerk in dieser Stunde und reflektiert zugleich die aktuelle Lage, nicht nur von Bosnien. Das Buch ist zeitlich und räumlich weit entfernt angesiedelt und zugleich von brennender Aktualität, gleichsam ein Buch zur Stunde. Cevat Karahasan erzählt vom berühmten persischen Dichter, Mathematiker und Astronomen Omar Hayyam. Er hat von 1048 bis 1131 unserer Zeitrechnung gelebt. Er erzählt aber auch vom mörderischen Terror der fundamentalistischen Assassinen, der vor bald 1000 Jahren das blühende, von Toleranz und kultureller Vielfalt geprägte Seldschukenreich zerstört hat. Was hat den Autor zu diesem Stoff und seinen Protagonisten geführt?
Omar Hayyam ist eine meiner zahlreichen Obsessionen. Schon als Student habe ich seine Gedichte entdeckt. Ich bin rein zufällig auf die erste Übersetzung seiner Gedichte ins Bosnische gestoßen. Nach der Lektüre dieser Gedichte blieb ich sprachlos. Buchstäblich sprachlos.
Warum?
Mit so viel Humor, eine so tiefe Verzweiflung zum Ausdruck zu bringen, ist eine Seltenheit. In der Weltliteratur kenne ich vielleicht Shakespeare, in Hamlet, in der Friedhofsszene gibt es etwas Ähnliches, aber nicht einmal dort, nicht einmal bei Shakespeare ist diese Konzentration vorhanden. In vier Versen absolut tiefe Verzweiflung mit so viel Humor zu vereinen, absolut einmalig. Ich las diese Gedichte obsessioniert immer wieder aufs Neue, denn ich mag die einseitige Literatur nicht. Literatur ist für mich eine Rede, ein Sprechen, das verschiedene Seiten der Existenz erleuchtet. Verzweifelt über Verzweiflung zu reden, ist irgendwie pleonastisch. Humorvoll über Verzweiflung zu reden, ist Kunst.
Omar Hayyam zeigt seine Kunst in hochkonzentrierten Vierzeilern, Rubaiyats. Doch auch Cevat Karahasan beherrscht die Kunst, mit Humor von tiefer Verzweiflung zu erzählen und nicht erst in diesem Roman. Der 1953 geborene Sohn eines überzeugten Kommunisten und einer gläubigen Muslima hat bei den Franziskanern Latein und Griechisch gelernt und eine serbische Frau geheiratet. Als Professor für Literaturtheorie und szenische Künste hat er Sarajevo während der serbischen Belagerung der Stadt 1993 verlassen müssen. Heute lebt er in Graz und wieder in Sarajevo, wo er erneut an der Universität unterrichtet. Seine Romane, Erzählbände, Stücke und Essays handeln von den zentralen Fragen des friedlichen Zusammenlebens unterschiedlichster Kulturen. Dabei verbindet er in seinem Werk einzigartig orientalische Erzähltradition mit literarischen Techniken der Moderne. Ausgezeichnet unter anderem mit dem Charles Veillon-Essay-Preis und dem Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung, sprach er kürzlich in Zürich zum Gedenken ans Ende des Zweiten Weltkriegs und zur Eröffnung des Literaturfestivals Basel. Zu seinen Hauptwerken zählen Das Tagebuch der Aussiedlung sowie die Romane Der östliche Divan, Sarah und Serafina oder Der nächtliche Rat. Doch jetzt zur neuen, so erzählmächtigen wie tiefschürfenden Romantrilogie. Der erste Teil legt gleichsam das Fundament. Es ist eine Art Bildungsroman von Hayyam, wobei es wesentlich um die Beziehung von Wissen und Erkenntnis, um Macht und gutes Leben geht. Ebenso finden eine Kriminalhandlung und eine zarte Liebesgeschichte Eingang. Omar Hayyam begegnet uns zuerst als junger, hochgebildeter Mann, Mathematiker und Astronom, den der Großwesir Nizam al-Mulk, der eigentliche Herrscher und Machtstratege des Seldschukenreichs, an den Hof in Isfahan berufen hat. Und dem er zu Romanbeginn, ca. 1073 unserer Zeitrechnung, ein neues Observatorium baut und den Auftrag gibt, für das ganze Seldschukenreich einen neuen Kalender zu schaffen, was Hayyam bravourös lösen wird. Sein Kalender ist genauer als der gregorianische Jahrhunderte später. Das Seldschukenreich ist zu dieser Zeit ein imposantes Imperium, wie der Autor erläutert.
Seldschukenreich ist damals ein richtiges Großreich, ein Imperium, das in sich verschiedene Völker, verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen einigt. In dieser globalisierten Welt, die sich zwischen Indien und Spanien erstreckt, gibt es einfach keine Möglichkeit für Monokulturalität. Und dabei ist es sehr wichtig, dass diese globalisierte große Welt gerade im Begriff ist, allmählich zu zerfallen. Sie ist viel zu groß, um weiter so zu existieren zu können. Also in dem ersten Teil, der junge Hayyam, eng befreundet mit einem Bauunternehmer, Feridun, erfährt, entwickelt Skepsis seinen eigenen Grundsätzen gegenüber. Das Erwachsenwerden ist im Grunde genommen das Relativieren von Grundsätzen.
Von eigenen Überzeugungen.
Von eigenen Überzeugungen. Omar Hayyam ist ein tiefgläubiger Scientist. Er glaubt felsenfest daran, dass man mit dem menschlichen Verstand alles begreifen kann. Am Ende des ersten Teils zweifelt er daran.
Und diesen Zweifel sät der Erzähler natürlich auch bei uns Lesenden. Dazu führt von Anfang an und fast leitmotivisch der Tod das Zepter. In den ersten Sätzen erfahren wir vom freudvollen Suizid eines Freundes von Hayyam und kurz darauf wird Merchond, der Vater von Feridun und dessen Schwester Sukaina, die Hayyam versprochen ist, vergiftet. Weil bei Giftmorden meist das familiäre Umfeld in Verdacht gerät, beteiligt sich Hayyam als Wissenschaftler am Hof gleich selbst an den Ermittlungen. In fast naiver und übereifriger Zusammenarbeit mit Polizei und Geheimdienstchef spricht er mit allen Familienmitgliedern, der Verstorbene hatte drei Frauen, die jüngste blutjung und fordernd, die erste gedemütigt und die zweite ein verhuschtes Arbeitswesen. Dazu kommen Gärtner, Koch und so weiter. Allein diese Befragungen verunsichern Hayyam nachhaltig. Jede und jeder, so sein verstandesmäßiges Fazit, hätte ein Motiv zum Mord. Und er wundert sich, dass nicht mehr Leute umgebracht werden. Diese mit den für diesen Autor typischen, klugen Abschweifungen, amüsanten Anekdoten und listigen Arabesken erzählte Handlung, vieles wird mündlich im Café und Gasthaus verhandelt, diese Anlage erlaubt Karasan, das gesellschaftliche und weltanschauliche Gefüge im Isfahan jener Zeit präzise auszuleuchten. Das Seldschukenreich war eine Hochkultur mit Wohlstand für alle, wie Karasan betont.
Das Seldschukenreich war ein Sozialstaat. Kostenlose Bildung, Schule, Gesundheitswesen, Armenküchen, alles Mögliche gab es. Es war eine Gesellschaft, eine Kultur des Wohlstands. Auch Freund von Hayyam Salih hat sich aus reinem Hedonismus umgebracht. Er wollte sein Leben austrinken und hat eben sich
die Pulsadern
aufgeschnitten und sein Blut getrunken. Er will sein Leben auskosten. In dieser Umgebung, in einer Welt des reinen Hedonismus, Wohlstands und einer tiefen Überzeugung, dass die tatsächliche materielle Wahrheit die einzig mögliche Wahrheit ist, gelangt Hayyam zu der Erkenntnis, dass es eigentlich nicht stimmt. Letztendlich hat er festgestellt, dass seine künftige Schwiegermutter ihren Mann umgebracht hat, vergiftet hat. weil sie sich von ihm gedemütigt fühlte. Aber was soll er mit dieser Wahrheit? Er steht jetzt vor seiner Liebsten mit einem schrecklichen Geheimnis.
Und er behält es, dieses Geheimnis.
Er behält dieses Geheimnis.
Bis zu ihrem Tod.
Aber ist es nicht schrecklich, in eine Ehe einzutreten, aus reinster Liebe, mit einem schrecklichen Geheimnis, das man bewahren muss? Also alle seine Überzeugungen relativiert Chayyam in dem ersten Teil des Romans, weil in dem er erwachsen werden muss. Erwachsen werden heißt, nicht seine Überzeugungen aufzugeben, aber sie zu relativieren.
Dies fällt Chayyam nicht leicht. So gescheit er ist, so unbeholfen bewegt er sich im Tiergarten der Menschen mit seinen Ermittlungen, die ihn als Spitzel von Polizei und Geheimdienst erscheinen lassen. Er wird darob auch sehr einsam, weil ihn seine Rolle von den vertrauten Menschen entfremdet. Und es hilft ihm auch nicht, wie jede Nacht den Sternenhimmel zu beobachten. Zitat: Aber es gab nicht mehr das, was er den Trost des Nachthimmels genannt hatte. Wenn du den Nachthimmel lange genug beobachtest, begreifst du, dass jeder Stern allein und unendlich weit vom nächsten entfernt ist, aber dass sie alle einem Gesetz unterliegen und dass dieses Gesetz ihre Einsamkeit aufhebt. So muss es auch mit den Menschen sein. Wir sind tatsächlich allein und jede für sich, aber wir wissen, dass es ein Gesetz gibt, das uns verbindet. Zitat Ende. Jetzt scheint diese Verbindung gerissen und Chayyam, der viel Verstand, aber wenig Lebensvernunft besitzt, bleibt verwirrt, auch als der Fall gelöst ist. Denn ihm geht es um weit mehr.
Die Ambition, der tiefste Wunsch von Chayyam war eben, die Wahrheit zu entdecken. Er ist nicht bereit, seinen Glauben an eine allumfassende Wahrheit zu verzichten. Dabei wird er immer wieder mit der Tatsache konfrontiert, die schon Empedokles sehr klar formuliert hatte, indem er behauptete, der Mensch sieht und begreift in der Welt nur das, was er in sich trägt. In Augen von Polizisten sind alle Menschen potenzielle Mörder, Kriminelle. Für einen guten Polizisten sind nur diejenigen nicht verdächtig, denen man Schuld schon bewiesen hat. In Augen von Ärzten sind alle Menschen
potenziell kranke.
In Augen von einem netten jungen Mädchen sind alle Menschen liebe Leute, potenzielle Verlobte und. Und Chayyam in seinem Streben, eine sichere, zuverlässige Wahrheit zu entdecken, zu dieser Wahrheit zu kommen, kann nicht diese ungeheure Relativität ausstehen.
Aber er wird damit konfrontiert, muss sich damit auseinandersetzen. Und im zweiten Teil, dem Kernstück, dem Hauptbild dieses Triptychons, beginnt es ja sozusagen euphorisch, optimistisch, ein Riesenfest in Isfahan, eben der neue Kalender, den er erfunden hat. Er wird gefeiert, er hat geheiratet, er hat ein Kind bekommen. Also alle Zeichen stehen auf Glück und Erfüllung. Das ist der Anfang. Der Schluss des zweiten Teils wird der völlige Niedergang sein. Wir kommen darauf, aber wie sie das entwickeln, ist schon spannend, auch weil auch Chayyam dann am Himmel selber die Unregelmäßigkeit entdeckt. Er entdeckt nämlich die elliptischen Sternenbahnen. Er merkt, dass in der Geometrie auf dem Papier ist alles schön rund und rechteckig, aber in der Wirklichkeit, auch im All, nicht nur auf der Erde, ist alles gekrümmt und einzigartig und inkommensurabel in gewissermaßen. Das ist die Botschaft zu Beginn dieses zweiten Teils bei diesem Fest.
Ja, und Chayyam korrespondiert einigermaßen mit Leibniz. Er glaubt felsenfest daran, dass was existiert, sinnvoll und vollkommen ist. Aber vollkommen, vollkommene Form ist Kreis. Und Sternbahnen, Planeten, nichts ist kreisförmig. Sternbahnen sind elliptisch, die einzelnen Planeten, einzelne Himmelskörper sind immer wie ein Ei. Kein einziger Kreis, keine einzige vollkommene Form. Also er muss entweder an seine Vorstellung von Vollkommenheit zweifeln oder an die Vollkommenheit der erschaffenen Welt. Das stimmt. Bereits im ersten Kapitel des zweiten Teils meldet sich
der Zweifel an.
Der Zweifel an. Hayam beginnt an die Vollkommenheit der Welt, an seine eigene Vorstellung der Vollkommenheit zu zweifeln.
So erläutert Cevat Karahsan, heute Gast in der Passage mit seiner weit ausgreifenden Romantrilogie Der Trost des Nachthimmels, welche aktuellste Fragen in historischem Gewand spiegelt und zugleich aufs Farbigste fabuliert. Und diese Zweifel wachsen im Verlauf des zweiten Teils, Der Duft der Angst überschrieben. Er erzählt, parallel zu Hayams Leben, die Geschichte des Zerfalls des Seldschukenreichs. Neben Hayam sind wesentliche Akteure des Romans reale historische Figuren, der Sultan Malik Schah, sein einflussreicher Großwesir Nizam al-Mulk oder Hassam al-Sabah, sein Gegenspieler. Daneben gibt es erfundene Figuren, so Hayams wunderbare Frau Sukaina und deren Familie. Wie ist es zu diesem Konzept gekommen?
Es war absolut notwendig, im zweiten Teil sozusagen die historischen Hintergründe des Hayams Leben klarzumachen. Es war also absolut logisch, diesen Teil als eine Art Epos zu schreiben. Es war aber unmöglich, weil ein Epos eben die Entstehung einer Gemeinschaft erzählt. Epos ist im Grunde genommen Entstehungsgeschichte einer kulturellen, politischen Gemeinschaft. Mein Buch erzählte aber vom Zerfall. Es konnte nur ein quasi Anti-Epos werden. So musste ich eben diese Erzähltechnik entwickeln, die Historische mit dem Intimen verbindet. Ich musste eine Geschichte erzählen, in der Omar Hayam in seinem einfachen menschlichen Leben, das sich in Mikrostrukturen abspielt, Familie, Freundeskreis, Einsamkeit, in diesen Mikrostrukturen muss sich aber die Geschichte, die große Geschichte, die Welt reflektieren. Die Makrostrukturen, die höhere historische Ebene, ist im Buch von lauter historischen Figuren bevölkert. Malik Schach, Sultan des Seldschukischen Reiches, Nizam ul-Mulk, sein Großwesir, Hassan Sabah, Begründer des politischen Terrors in der Weltgeschichte. All das sind wirklich historische Figuren. Aber in dem engeren Privatkreis von Hayam sind selbstverständlich erfundene Figuren, die mir dienen, die kulturelle Mikrostrukturen zu schaffen, in denen sich alltägliche, konkrete Leben abspielt.
Diese raffinierte Webstruktur besticht durch die Sinnlichkeit in der Darstellung der Mikrostruktur. Beim Lesen meint man selbst im Kaffeehahne zu sitzen und diesen oft komischen, oft hintersinnigen Alltagsgeschichten zuzuhören. Dazu kommt die schöne Liebesgeschichte zwischen Hayam und Sukaina, so anrührend wie traurig. Den Kern freilich bildet die Makrostruktur, die politischen Vorgänge, welche in erschreckender Übereinstimmung unsere Gegenwart spiegeln. Nun, wer sind die Hauptakteure? Der Großwesir, der wie Hayam auch den späteren Terrorfürsten Hassan al-Sabah als Talent an den Hof geholt hat, und schließlich Sultan Malik Schach.
Ja, Nizam ul-Mulk war zweifelsohne eine der wichtigsten politischen Persönlichkeiten der islamischen Welt. Er war schon Großwesir des Vaters von Malik Schach, Großwesir von Alp Arslan. Er war im Grunde genommen Ziehvater des Sultans Malik Schach, der eigentliche Herrscher des Seldschukenreiches. Ich würde ihn gerne mit einem modernen Politiker des westlichen Typus vergleichen. Er war ein Techniker der Macht.
So ein Henry Kissinger, ne?
Eben, ein Arithmetiker. Du bist so mächtig, wie deine Partner es zulassen. Es ist nicht so wichtig, dass du der wirklich groß und stark bist. Es ist wichtig, dass alle anderen schwach sind. Lass die Leute durch gutes Leben korrumpieren. Hauptsache, die Gesellschaft, die Machtstrukturen funktionieren. Er war also ein moderner Arithmetiker der Macht. Ihm gegenüber würde ich gerne Hassan Sabah stellen, einen altmodischen Charismatiker. der wollte unbedingt Macht besitzen, aber nicht eine Macht, die sich an dem Willen der Bevölkerung gründet. Nein, er wollte eine Macht, die am Glauben gründet. Du musst an mich glauben.
Und verbrämt natürlich mit einem religiösen Glauben dann, nicht? Also Fundamentalismus.
Mit religiösem, denn wenn du keine metaphysischen Inhalte anbieten kannst, kommst du in den Fundamentalismus. Das ist absolut klar. Und Legitimität im Falle von Nizamul Mulk wird die Macht durch Zustimmung der Bevölkerung legitimiert. Im Falle von Hassan Sabah, von den charismatischen Anführermächtigen, wird die Macht durch Charisma legitimiert. Hayam steht zwischen den beiden und will keine Macht. Er will Allmacht des Gottes verstehen. Er will die Macht verstehen, die sozusagen seine Nachthimmel geschaffen hat. Er will seine Denkweise den Gesetzen der Allmacht anpassen. Er will Wahrheit, ohne dabei ein Faust zu werden. Und sozusagen das vierte Eck dieses Quadrats war Sultan Malik Schah, ein epischer Held.
Ihm ging es vor allem um die Ehre, nicht?
Ja. Eben.
Und er ist darum auch verführbar zu unnützen Kriegszügen. Eben. Und so bricht das Unheil dann von den Rändern her. Genau. Übers Land, auf der einen Seite sind da Mongolen und Tataren, es sind Aufstände, es gibt eine heretische Gruppe, Karmaten genannt, also diese Unübersichtlichkeit von auch lokalen Aufständen, jedenfalls führt er dann einen Krieg und den gewinnt er zwar mit horrenden Verlusten und jetzt will der Wesir eine Reise ins Kriegsgebiet unternehmen, um eben wirklich zu sehen, wie das dort ausschaut, und das ist eine der eindringendsten und beklemmendsten Szenen des Buches, wie der Wesir begleitet von Hayam eben da Leichenberge entdeckt, Schmetterlings- und Fliegenschwärme, die sich um die Leichen kümmern. Lebende Menschen gibt's gar nicht mehr. Zum Teil hängen die Leichen an den Bäumen. Wirklich ein Inferno, das die beiden durchschreiten. Nizam hat das sozusagen im Kalkül, wenn man Krieg führt, er war dagegen, aber dann kommt es so raus, Hayam ist völlig überwältigt und diese Schilderung gipfelt dann in einer Szene, als sie in eine Stadt kommen, wo sich Frauen schon anbieten mit dem Rest, was sie haben, und in einem Innenhof erblickt Hayam dann, was wir jetzt vorgelesen bekommen von Hans-Peter Müller-Drossart aus Cevat Karasans Buch »Der Trost des Nachthimmels«.
Doch die zertrümmerten Wände eines ehemals großen und schönen Hauses, an dem sie vorbeikamen, sahen auch das Innere. Einige Zimmer, zum Teil noch möbliert, und im Hintergrund konnte man auch einen Garten erkennen. Das launische Spiel von Vernichtung und Fortbestand, das dieses Haus zerstört und dabei zahlreiche Teile von ihm in einer Form bewahrt hatte, die das Leben in ihm offenbarte und im Gedächtnis behielt, fesselte Hayams Blick. Er dachte, dass Häuser wie dieses, in denen große Teile unangetastet blieben, besonders zerstört waren, mehr als jene, die in Schutt und Asche lagen, weil das, was erhalten geblieben war, die Zerstörung viel deutlicher zeigte. Wer ein solches Haus betrachtet, sieht die Zerstörung mit den Augen und fühlt sie mit der Haut, während er bei einem völligen Trümmerhaufen nur schließt, dass da nichts mehr ist. Dann drang sein Blick ganz hinein, bis zum Garten, und er sah neben einem Strauch eine Leiche in einer völlig ungewöhnlichen Stellung. Er stieg ab und ging in den Garten durch ein Tor, das noch heil und ganz dastand, als verspottete es das eigene Haus. Neben einem Jasmin lag eine Männerleiche, in einer auch für Leichen unnatürlichen Stellung, wie man schon von der Straße aus gesehen hatte, auf der rechten Seite, den Körper um etwas gebogen und gekrampft. Erst als er ganz nah herantrat, sah er, dass es sich um einen Mann handelte, der von hinten durchbohrt worden war, während er sich bemüht hatte, mit seinem Körper ein Mädchen zu schützen, das sich an seine Brust geschmiegt und ihn mit den Armen umhalst hatte. Er setzte sich neben sie, eigentlich sank er nieder, und spürte, wie die Kälte in seine Knochen kroch und die Dunkelheit sich auf seine Augen legte. Er wusste, wie es sich anfühlt, wenn ein kleines Mädchen sich an die Brust eines Mannes schmiegt und ihn mit den Armen umhalst. Schon seit einigen Jahren brachte ihm das Freuden, wie er sie auf dieser Welt nicht einmal hatte erahnen können. Er wusste auch, wie sich das kleine Mädchen gefühlt hatte. Ihm war das unermessliche, absolute Vertrauen, das so ein Mädchen zu seinem großen Vater hat, gut bekannt. Und er wusste, dass sich dem Vater in solchen Augenblicken Dinge offenbaren, die er nur so kennenlernen kann. Er wusste, dass er nie zuvor, eigentlich niemals außer in solchen Augenblicken, so klar und deutlich wusste, dass das Leben gut ist. Und dann hatte er seine kleine Tochter mit seinem Körper erstickt und vor dem Säbel geschützt. Hatte sie sich gewundert? Oder wenigstens daran gedacht, die Arme von seinem Hals zu nehmen und unter dem Körper, der sie schützte, herauszuschlüpfen? Seiner Brust entfuhr ein Schrei, dann legte er sich auf die Erde und krampfte sich zusammen wie ein Fötus. Schreckliche Schmerzen zerrissen ihm buchstäblich den Bauch und den Rachen. Schluchzer drückten die Kehle und die Zunge stark nach oben, und die schmerzhafte Kälte verwandelte seine Eingeweide in Eis. Wenn er sich jetzt bewegt hätte, schien ihm, wäre er wie ein Eiszapfen gebrochen. Aber er musste sich auf die Knie aufrichten, damit ihn die Schluchzer nicht mit seiner eigenen Zunge erstickten. »Mein Herr, warum hast du mir gegeben, Vater zu sein, wenn ich nichts vermag? Warum hast du ihr das blinde Vertrauen in mich gegeben? Warum hast du mir diese Freude gegeben? Warum hast du gegeben, dass ich mich für meine menschliche Natur, für meine Leute und deine Welt schäme, mir aber nicht die Kraft gegeben, irgendetwas zu tun? Wenigstens aufzuhalten, wenigstens zu verstehen. Gib mir wenigstens, dass ich nichts weiß und nichts sehe, wenn du mir schon nicht den Glauben gibst, dass es gut ist. Warum gibst du ihn mir nicht?« Gott weiß, wie viele solche Gedanken ihm durch den Kopf schossen, schmerzhaft, als schnitten sie ihm das Gehirn durch. Waren das überhaupt Gedanken oder Schreie? War irgendetwas davon in Worte gefasst oder fasste er seine Schreie später wie Gebete in Worte? War das schon das Ende des Tages oder hat ihn nur die Dunkelheit überflutet?
Soweit ein Ausschnitt aus dieser Reise ins Kriegsgebiet, die Nizam al-Mulk und Hayyam unternehmen. Eine Passage aus dem zweiten Teil, Der Duft der Angst, von Cevat Karahsans Roman. Es las Hans-Peter Müller-Drossart und Sie hören die Passage. Ja, man kann da gar nicht anders als natürlich auch an heutige Kriege, nicht zuletzt an den Bosnienkrieg, denken. Cevat Karahsan, die Häuser, die halb zerstörten, die viel schlimmer aussehen eigentlich, als wenn da nur noch Schutt und Asche wäre. Das sind Bilder, die sich uns eingebrannt haben vor 20 Jahren. Hier wird sozusagen auch noch ein Gedenkstein für viele folgende Kriege mit diesen Textpassagen gebaut, nicht? Einverstanden?
Absolut einverstanden. Ich frage mich, ob das Buch überhaupt geschrieben werden könnte. In dieser Form allerdings nicht.
Ohne diese Erfahrung?
Ohne Erfahrung des Jugoslawien-Zerfalls, ohne Erfahrung des Bosnienkrieges. Denn wir bilden uns ein, dass wir einfach schreiben. Objektiv, wahrheitsgetreu, wie auch immer. Wir begreifen hauptsächlich nicht, dass wir die ganze Zeit unser eigenes Porträt zeichnen, indem wir von anderen Menschen, von ihren Schicksalen, von der äußeren Welt erzählen oder schreiben. Immer kommt unsere persönlichste Erfahrung aufs Papier.
Und das reflektierte sich hier in der Verzweiflung von Hayyam angesichts der Kriegsgräuel. Der Wesir schickt ihn dann gleich nach Hause, wo er bald eine private Tragödie erlebt. Seine Tochter Leila, Augapfel von ihm und Sukaina, erkrankt und stirbt. Mit dem verlustreichen Sieg und der blutigen Rache an den Verlierern beginnt der Niedergang des Reiches. Hofintrigen, dazu die Bedrohung von außen, bringen Unruhe. Hassan setzt sich ab und bringt die alte Festung Alamut in seinen Besitz. Von dort aus rekrutiert der Junge ihm völlig ergebene junge Männer, die zu allem bereit sind und in seinem Auftrag systematisch morden. Im Umland bringt der Erfinder des politischen Terrors Gebiet um Gebiet in seine Gewalt. Er belässt die lokalen Strukturen, doch die Leute zahlen nun Steuern an ihn statt an den Sultan und im Freitagsgebet müssen sie um den Segen und das Glück Hassans beten. Wie es denen geht, die sich widersetzen, das berichten Flüchtlinge, die nach Isfahan kommen. Hans-Peter Müller-Drossart liest einen weiteren Textausschnitt von geradezu bestürzender Aktualität.
Diejenigen, die sich aufgelehnt hätten, seien gleich an Ort und Stelle von weiß gekleideten Burschen in Stiefeln und mit Brustgurten, gefertigt aus rotem Leder, niedergemetzelt worden. Doch diejenigen, die bereit seien, diese Verfügung zu achten, könnten ruhig in ihren Häusern bleiben, als wäre nichts geschehen. Von nun an würden sie ihre Steuern an die in Alamut residierende Macht zahlen und wenigstens jeweils einen Sohn zur Ausbildung in die Festung geben. Alles andere bleibe, wie es gewesen sei. Alle, die sich diesen Verordnungen nicht beugen wollten, könnten gerne gehen und von ihrem Besitz mitnehmen, was in eine Tasche passe. Fast keiner ging im ersten Moment weg, weil die Leute hofften, sie würden sich irgendwie durchschlängeln und einen Mittelweg finden, um die neue Macht zu überlisten. Kein normaler Mensch gibt ganz sein Zuhause auf. Keiner lässt freiwillig sein von gutem Klima und Fruchtbarkeit gesegnetes Land zurück, wie in den Tälern um Alamut. Und seit Gott und die Welt bestehen, sind die Menschen, die ihr Land bestellen, gezwungen, die Macht zu überlisten und einen Weg zu finden, mit ihr zu Rande zu kommen. Und immer haben sie sich herausgewunden. Sie bestechen ein wenig, wen man muss, und stellen sich ein wenig dumm, tun, als hätten sie etwas nicht verstanden, wo es ihrer Einschätzung nach helfen könnte. Die Macht zeigt sich andererseits ein wenig nachgiebig und entspannt, sobald sie sich gefestigt hat und ist bereit, ein Auge zuzudrücken. So findet man jenen Mittelweg, den die Menschen vom Land seit eh und je suchen und in der Überlistung der Macht finden, den Weg, der ihnen zu überleben ermöglicht und der Macht, ihre Pläne auszuführen. Sie hatten damit gerechnet, dass es auch dieses Mal mit der neuen Macht so sein würde. Fast alle waren zu Hause geblieben und hatten darüber nachgedacht, wie sie sich arrangieren könnten. Bis sich die neue Macht zurechtgefunden hätte, bis sie die Haushalte und Besitzungen aufgelistet, die Kontrolle über die Dörfer und Städte erlangt hätte, würden die Leute schon einen Weg finden, ihre Söhne in Sicherheit zu bringen und sich mit den Vertretern der Macht über einen Ersatz, eine Strafe oder worüber auch immer zu verständigen. Aber es war nicht so. Nicht einmal annähernd. Sie hatten genaue Listen der Haushalte und Besitztümer, die sie offensichtlich von jemandem aus der vorigen Regierung bekommen hatten, so dass sie in jedes Haus mit dem genauen Wissen gingen, was und wen sie haben wollten. Und es gab keine Anzeichen, dass sie nachgiebiger werden und ihre Forderungen mäßigen würden. Im Gegenteil. Von Tag zu Tag verschärften sie ihren Ton und ihr Verhältnis zu den Untertanen. Die Abgesandten der neuen Macht kamen ins Haus, den Namen dessen kennend, den sie zur Ausbildung hinauf in die Festung mitnehmen wollten, wie sie auch auf den Dirham genau wussten, was und wie viel Steuern sie vom betreffenden Haus eintreiben konnten. War der junge Mann, den sie zur Ausbildung mitnehmen wollten, nicht daheim und hatten die Hausbewohner keine Ahnung, wo er sich befand und wann er zurückkommen könnte, ermordeten die Burschen in Weiß der Reihe nach alle Hausbewohner, weil sie ihr Verhalten als Auflehnung deuteten. Die Macht verkündete jeden Freitag nach dem Gebet, wen sie alles wegen Auflehnung oder Verrats umgebracht hatte, wobei sie wiederholte, dass jeder, der nicht hier leben wolle, gerne wegziehen könne. In dem Maße, wie die Zahl der ermordeten Familien wuchs, wuchs auch die Zahl derer, die bereit waren, wegzugehen, und sei es unter den schrecklichen Bedingungen, welche die neue Macht diktierte. Aber wohin? Und wie? Am Ende war die Angst so groß, dass sich die Menschen auch das nicht mehr fragten, sondern in die Tasche stopften, was hineinpasste, und sich auf eine Reise ohne Ziel und Rückkehr machten. Ihre Gruppe zum Beispiel, die hier in Isfahan aufgetaucht war, bestand aus etwa 100 Familien. Die Kinder und Älteren hatten sie bei Verwandten, Freunden, Bekannten gelassen, überall, wo es überhaupt möglich war, während die Männer und erwachsenen Frauen, die noch bei Kräften waren, hierher kamen, um die Hilfe und den Schutz des Sultans zu suchen.
Hans-Peter Müller-Drossart las aus »Der Trost des Nachthimmels« von Cevat Karahassan. Wann und wie ist dieses Konzept des Buchs für Sie entstanden? Wann haben Sie gemerkt, dass Sie da so nahe dran sind, an der Gegenwart?
Ehrlich gesagt, nicht Hassan Sabbah, auch nicht Nizamul Mulk haben mich auf die ungeheure, unerträgliche Aktualität des Stoffes aufmerksam gemacht, sondern Hayam, ein Mann, der alles Wissen besaß, das man zu seiner Zeit haben konnte und unzählige Fragen hatte, von lauter Menschen umgeben, die nur Antworten hatten. Das hat mich dazu gebracht, die Aktualität des Stoffes zu begreifen. Mich hat Hayam inspiriert. Einer, der sich stets fragte, einer, der seine Unsicherheit lebte, in einer Welt, in der ein jeder nur Antworten hatte. Keine Frage. Niemand hatte eine Frage. Und die große Geschichte, die Weltbühne, hat sich in das Buch sozusagen reingeschmuggelt, indem ich die kulturelle Mikrostrukturen schilderte, analysierte, aufbaute, in denen sich das alltägliche Leben abspielt, hat sich in diesen Mikrostrukturen sozusagen die große Geschichte widerspiegelt, reflektiert. Hassan Sabbah, der hervorragend sich der ideologischen Vereinfachungen bedient. Damals war gerade persischer Nationalismus im Erblühen und Hassan Sabbah bediente sich des persischen Nationalismus ganz wunderbar.
Und antitürkische Vorurteile.
Eben, die Türken seien Okkupatoren, die Araber seien genauso Okkupatoren, nur via Perser. Unsere persische Kultur, Tradition, Identität. Er bediente sich auch der Freiheitsideale oder Befreiungsideologie. Ich befreie euch vor Angst vor dem Tod. Und das hat er auch geschafft, indem er durch Hirnwäsche die Leute sozusagen auf Kampfmaschinen reduzierte.
Und auch Selbstmordattentäter. Also eben. Diese Jungs morden ja auch den Polizeichef, werden dabei selber umgebracht. Das ist also.
Nein, es war eine Ehre, bei dem Attentat umzukommen. Ja. Es gab wirklich Fälle, wenn ein Attentäter lebend zurückkam, schämte sich seine Mutter, weil er eben seine heilige Pflicht nicht erfüllen konnte.
Beklemmende Parallelität der Geschichte. Hassan und seine Fedayin treiben noch lange ihr Unwesen. Durch Marco Polos Schilderungen sind sie als Assassinen in unsere Geschichtsbücher eingegangen. Der Logik des Terrors folgend ermorden sie am Ende des zweiten Teils auch den alten Großwesir Nizam al-Mulk. Wir schreiben das Jahr 1092 unserer Zeitrechnung. Und als Hayam am Hof davon erfährt und nach Hause geht, findet er dort auch seine Frau Sukaina tot, ohne sichtbare Gewaltspuren. Vom Höhepunkt des Beginns mit Kalenderfest, Ehe und Vaterglück führt ihn der zentrale Mittelteil des Buches so in die tiefste Nacht und Hayam erkennt, dass sein Verstandeswissen und seine Vernunfterkenntnis nicht genügen.
Er begreift, dass auch Liebe eine unglaublich wichtige Form der Erkenntnis ist. Denn was ihm Vaterserfahrung, was ihm Erfahrung der Liebe zu Sukaina, was ihm Erfahrung der Freundschaften bringt, ist auch Erkenntnis. Ungeheuer wichtig, tiefgreifend, unumgänglich, wenn man ein Lebewesen ist. Und in seiner künstlichen Welt der Arithmetik, der Algebra, konnte er sich sicher fühlen. Denn in der Arithmetik sind 2 mal 2 immer 4. In der wirklichen Welt sind 2 mal 2 nicht immer 4. Oft sind sie 3, sehr selten 5, gelegentlich auch 4. Und diese Erkenntnis zwingt Hayam zu einer allgemeinen Unsicherheit. Nichts ist sicher. Und diese allgemeine Unsicherheit bestimmt eben ihn im dritten Teil.
In seiner Unsicherheit hat Hayam einen Gesprächspartner, der durchs ganze Buch geistert, eine wichtige, noch nicht erwähnte Romanfigur, der Sufi Abu Said. Der steuert auch so manche witzige, lebenskluge, weise und abgründige Geschichte, wie es viele im Buch hat, bei. Übrigens auch eine historische Figur. Ein bedeutender Sufi-Lehrer. Abu Said lehrt Hayyam praktische Vernunft. Er hat die Lebenstüchtigkeit, die Hayyam abgeht. Er leitet sein Hadern mit dem Unglück zulassenden Gott an. Was bei aller düsteren Verzweiflung, schier unerträglichen Grausamkeit und tiefen Verunsicherung auffällt, Zweifel am Erzählen scheint es in diesem Buch nichts zu geben. Der Glaube, mit Erzählen die Menschen zu erreichen und von ihrem Leiden Zeugnis zu geben, erscheint klar als Grundüberzeugung und Antrieb des Autors Karasan.
Seit wir Menschen existieren, seit wir leben, tun wir drei Dinge. Wir ernähren uns, wir machen Liebe, vermehren uns und wir erzählen. Das Wesentliche können wir im Grunde genommen nur durch Narrative, durch Mythen, durch das Erzählen erkennen, begreifen. Nur das Erzählen bewahrt wunderbare und ungeheure, schreckliche und einmalige, verführerische Komplexität des Lebens.
Im Roman sagt ja dieser Sufi ibn Abu Said auch einmal, der Mensch ist das Gedächtnis der Welt und gedenken kann man nur erzählend.
Entschuldigung, wenn ich nur eine kleine Ergänzung hinzufügen darf. Gedenken heißt erzählen, weil nur das Erzählen Erinnerung in ihrer Komplexität bewahrt. Ohne Vereinfachungen, Verallgemeinerungen, die Ideologie und uns aufdrängen. Erzählen vereinfacht nicht.
Dieses erinnernde Erzählen dominiert den dritten Romanteil, sozusagen den Abschluss des Triptychons. Bekenntnisse aus der Asche ist er überschrieben. Mehr als 30 Jahre sind vergangen, Hayyam ist nach der Ermordung seiner Sukaina und Nisams in seine Geburtsstadt Nishapur zurückgekehrt, gezeichnet von Einsamkeit und Trauer. Dort kommt es zu einer überraschenden Begegnung mit einem jungen Flüchtling. Und der, so Karasans listige Erfindung, kommt ausgerechnet aus Bosnien. Wie gelangt dieser junge Wolf, das bedeutet der Name Vukac, um 1130 nach Nishapur?
Ja, das war die Zeit der Kreuzzüge. Unter anderen Kreuzzügen gab es auch etliche Kinderkreuzzüge. Und da Vukac der älteste Sohn einer Witwe war, hatte er es einfach satt, der Älteste zu sein. Er wollte in die große Welt ziehen und ging im Rahmen eines Kreuzzugs nach Palästina, wurde verwundet, ins Krankenhaus gebracht. Krankenhaus wurde wieder angegriffen und so ging ein Arzt mit seinem jungen kleinen Patienten Richtung Osten, eben bis Nishapur.
Dort ist der Arzt und Beschützer von Vukac gestorben und dieser schlägt sich irgendwie durch, wie so viele Flüchtlinge. Das spiegelt zur Gegenwart wiederum unübersehbar. Und Vukac wird nun zum ständigen Begleiter des gebrechlichen Hayyam bis zu seinem Tod. Dem jungen Fremden gegenüber erst kann Hayyam sich öffnen und eben erinnernd erzählen von Sukaina, Leila, Abu Said und so weiter. Vukac umgekehrt bringt sein Herkunftsland ins Buch. Er vermisst Tau und Grün aus Bosniens Tälern. Einmal erinnert sich Hayyam an seinen Freund Abu Said, als jener über Vertrauen als Offenbarung Gottes sprach. Eine Schlüsselstelle für das Selbstverständnis von Cevat Karahasan, wie mir scheint. Noch einmal liest Hans-Peter Müller-Drossart.
Glücklich ist, wer getäuscht werden kann, hat mein Freund Abu Said gesagt. Glücklich sind die Kinder und naiven Menschen. Sie haben Vertrauen kennengelernt und es genossen, erinnerte sich Hayyam. Er hatte behauptet, die tiefsten und schönsten Freuden hätten die Menschen kennengelernt, die sich wenigstens einmal restlos und ohne Vorbehalt einem anderen Menschen überlassen, sich in fremde Hände begeben und so die Verantwortung für sich auf ihren Schöpfer übertragen hätten. »Sie sind glücklich«, hatte Abu Said gesagt, »weil sie die direkte Quelle jeder Freude kennengelernt haben, soweit der Mensch sie überhaupt kennenlernen kann. Der liebe Gott offenbart sich uns, den Menschen, nämlich am unmittelbarsten als Vertrauen. Ihm steht der Mensch am nächsten, der sich nicht im geringsten fürchtet. Dieser wird die tiefsten Freuden erfahren, ist frei von jeder Angst, die sicher die schwerste Krankheit der Menschen ist, Er wird vom Leben die meisten der Genüsse erhalten, die man nicht verdienen noch sonst irgendwie erlangen, sondern nur geschenkt bekommen kann. Wer unendliches Vertrauen empfindet, hat unendliche Güte, unendliche Freude, unendliche Sicherheit kennengelernt. Ein mit Vertrauen begabter Mensch wisse, dass sein Ich keine Mauer ist, die ihn vor allem anderen, was existiert, schützen muss, hat Abu Said gesagt. Er schließe sich nicht in sein Ich ein wie eine Stadt unter Belagerung in ihre Mauern. So jemand lege für einen Augenblick gern sein Ich ab, um ein Kind in den Armen der Mutter oder die Liebste in den Armen des geliebten Mannes zu sein. Er habe die Fähigkeiten eines Vogels, der sich dem Wind überlassen hat, und eines Fisches, der genießt, dass ihn das Wasser trägt. Nie sei der Mensch glücklicher als in solchen Augenblicken, weil sich sein Ich nur in solchen Augenblicken nicht von dem schönen, wogenden Meer voller Leben statt Wasser löse.
SRF 2 Kultur, Passage, heute mit dem bosnischen Autor Cevat Karahasan und seiner inhaltlich wie formal, gedanklich wie gestalterisch bestechenden Romantrilogie Der Trost des Nachthimmels. Das ist ein facettenreiches und faszinierendes Buch, das einen nicht loslässt. Hans-Peter Müller-Drossart las eine Schlüsselstelle aus dem dritten Teil in der überzeugenden Übersetzung von Katharina Wolf-Grieshaber, welche die poetische Kraft von Karahasans Prosa prägnant zum Leuchten bringt. Vertrauen als Gottesoffenbarung, dies hat Hayyam vom Sufi Abu Said gelernt. In den Gesprächen mit dem Flüchtling Vukaz kann er endlich Abschied von seinen Toten nehmen und zuletzt fast versöhnt sterben. Der so filigran konstruierte Roman hält indes noch eine Überraschung bereit. Souverän erzählt, dialog- und bildstark, zwischen präziser Historie, konkreten Alltagserfahrungen und politischer und philosophischer Reflexion immer wieder wechselnd, löst er neben allen übrigen Gewissheiten auch jene nach dem Erzähler auf. Nach dem dritten Teil folgen im Buch nämlich ein Bekenntnis und eine Nachbemerkung, beide natürlich fiktiv Karahasans Feder entsprungen, und sie legen folgende Fährte. Das Bekenntnis ist von Vukaz. Am Ende seines Lebens berichtet er, wie er nach Hayyams Tod nach Bosnien zurückgekehrt, von den Leuten dort aufgefordert wird, seine Reiseerlebnisse aufzuschreiben. Dabei wird er gewahr, dass das Wichtigste in seinem langen Leben das Jahr mit Hayyam war, weil beide voneinander gelernt haben. Der alte Dichter und Astronom unmittelbaren Lebenszugang durch den jungen Flüchtling, dieser Weisheit und eben das Schreiben. Sein Bericht verfasst Vukaz in bosnischer Sprache, aber in arabischer Schrift. Und dieses Manuskript aus dem 12. Jahrhundert landet, wie die Nachbemerkung behauptet, in der Nationalbibliothek von Sarajevo. Ein bosnischer Orientalist stößt in den 1970er Jahren zufällig darauf und transkribiert es fasziniert in die lateinische Sprache. Und dann, erläutert Cevat Karahasan,
das Manuskript mit Vukaz Erinnerungen endet selbstverständlich in der National- und Universitätsbibliothek in Sarajevo. Am 25. August 1992 wurde diese National- und Universitätsbibliothek durch unzählige Phosphorgranaten ins Brand gesetzt und verbrannt. Verbrannte auch das Manuskript, an dem Yusuf Pojan so lange gearbeitet hatte, in dem er so viel gelesen hat. Jetzt lebt Yusuf Pojan in Bergen in Norwegen als Vertriebener, ist schon ein wenig geistig verwirrt.
Also kriegsgeschädigt auch.
Eben. Und in seiner Einsamkeit begreift er, dass er möglicherweise doch sich und seine Welt retten könnte, indem er die ganze Bibliothek rekonstruiert.
Ein gewaltiger Anspruch, und er beginnt dann mit dieser Schrift von Vukaz über Hayyam. Also so wird das Buch im Buch erläutert, und dieser Gedanke der Rekonstruktion, das auch wieder des Nicht-Sicheren. Man weiß nicht, was sind seine heutigen Gedanken, die hineinverwoben werden. Das macht es natürlich spannend. Es ist auch ein Gedanke, ein Konstruktionsprinzip, das etwa der schwedische Autor Per Olof Enquist immer braucht. Rekonstruktion als poetisches Prinzip ist eine ganz starke Antriebsfeder für eindringliche Texte, scheint mir, und auch für ihre Poetik. Immer wieder wegweisend, nicht?
Eben, ich würde am liebsten meine Poetik als Poetik des skeptischen Erzählers definieren. Mein Erzähler ist sich dessen absolut bewusst, dass die Wahrheit ihm verborgen bleibt. Er kann nur seine Wahrheit zum Ausdruck bringen. Ob meine Wahrheit der ihrige entspricht, weiß ich nicht. Und in dieser allgemeinen Unsicherheit, Relativität, man fragt sich, inwieweit Vukac Gedanken von Hayam wirklich treu wiedergibt. Inwieweit Lebensgeschichte von Hayam in Vukacs Erinnerung der Wahrheit entspricht. Inwieweit Jusuf Pocan, der alles rekonstruiert, sozusagen zugedichtet hat, seine Wünsche, Projektionen in das Buch hineingeschrieben hat. Das wissen wir nicht.
Solch schillernde Vielschichtigkeit hat große Literatur stets ausgezeichnet. Und der Trost des Nachthimmels setzt so auch den der zerstörten Nationalbibliothek verbrannten Kulturschätzen einen eindringlichen Gedenkstein. Im bosnischen Original hat dieser Aspekt auch den Titel der Trilogie bestimmt. Er lautet »Was die Asche erzählt«. Nun, dieser Roman bildet fraglos die Summa von Cevat Karahasans komplexen und dabei stets lustvoll zu lesendem Werk. So wie sein Roman von der Gegenwart im Gewand der Vergangenheit handelt und wie er große Geschichte und das Geschick Einzelner kunstvoll verknüpft, so möchte ich zum Schluss den Blick auf die Gegenwart hier und jetzt richten. Vor wenigen Wochen jährte sich der Abschluss des Dayton-Abkommens zur Beendigung des Bürgerkriegs in Bosnien-Herzegowina zum 20. Mal. Seither schweigen die Waffen, doch auch nach 2 Jahrzehnten ist es kein Friede, mehr Waffenstillstand, wie unser Gast meint. Wie leben die Leute heute in Bosnien? Cevat Karahasans leicht sarkastische Antwort.
Ja, das Leben ist immer viel besser, als wir es fürchten, und viel weniger gut, als wir es wünschten. Einerseits gibt es ein paar Gründe, sich Hoffnung zu machen. Einerseits lebt man wesentlich besser als zum Beispiel während des Krieges. Es gibt Wasser, sehr oft. Es gibt Strom. Fenster haben wieder Glasscheiben. Es gibt Läden, in denen man Brot kaufen kann, ohne Angst dabei haben zu müssen, dass man umgebracht werden könnte. Andererseits lebt man wirklich extrem schlecht. Immer öfter, wenn ich mit den Leuten zusammen bin, mit denen ich im Krieg auch zusammen war, bekomme ich zu hören, ach, erinnerst du dich, wie prächtig wir es im Krieg gehabt haben?
Was ist da verloren gegangen?
Eben, wir vergessen immer wieder, dass der Mensch auch ein geistiges Wesen ist. Hoffnung. Damals hatten wir Hoffnung, auf der richtigen Seite zu stehen. Damals hatten wir Hoffnung, dass es eine Gerechtigkeit wohl gibt und geben kann. Damals hatten wir Hoffnung, die wunderbare kulturelle Komplexität unseres Landes verteidigen und bewahren zu können.
Und diese Hoffnungen sind...
All dies ist verraten worden. Ich muss als meinen Vertreter bei der UNO den Mann anerkennen, der auf mich geschossen hat, der meine Bibliothek ins Brand gesetzt hat. Und. Ich muss in einem Land leben, dem eine geradezu rassistische Verfassung aufgedrängt, oktroyiert wurde. Und. Es gibt also viele Gründe, alle Hoffnungen aufzugeben und sich umzubringen. Es gibt aber Gott sei Dank auch, wie gesagt, Gründe, weiter zu leben und zu arbeiten.
Zwischen Hoffnung und Resignation. Natürlich steht Bosnien längst nicht mehr im Fokus der Öffentlichkeit und so können die Verhinderer und Nationalisten die Entwicklung zu einer Bürgergesellschaft weiterhin blockieren. Wie schaut das ehemals modellhafte, multikulturelle Sarajevo heute aus? Und was sagt Cevat Karahasan zu den wachsenden antimuslimischen Ressentiments in Europa?
Ja, ehrlich gesagt, mir fällt immer öfter eine wunderbare Formulierung von Michael Moore, dem amerikanischen Filmemacher. Der wütende alte weiße Mann tobt auch heute in Europa. Und seine sehr oft rassistische Vorstellungen werden leidenschaftlich bedient. In Europa wird heute ganz offensichtlich gestritten um eine sehr wichtige Frage. ob sich Europäische Union als eine politische und kulturelle Gemeinschaft definieren will oder ob sie dabei bleiben soll, nur eine wirtschaftliche, ökonomische, um nicht zu sagen finanzielle Gemeinschaft zu bleiben. Um Weiterentwicklung der Europäischen Union zu einer kulturellen und politischen Gemeinschaft wird alles Mögliche verwendet, auch faschistoide, rassistische Vorstellungen von Muslimen, Chinesen, Roten, Schwarzen, Roma, Gelben. Alles Mögliche wird verwendet als Argument dagegen, dass Europäische Union sich weiterentwickelt. Selbstverständlich ist das Leben mit verschiedenen Menschen in einer multikulturellen Gesellschaft anspruchsvoll, sehr oft anstrengend. Ich musste mein Leben lang Bescheid wissen, welche Feiertage ein Katholik feiern muss, wie man ihm zu welchem Feiertag gratulieren soll. Wie steht es mit den Orthodoxen, wie mit Juden? Meine katholischen Freunde mussten wissen, was Muslime feiern und. Also, ich will nicht von einem Idyll reden. Multikulturelle Gesellschaft ist keine Idylle. Sie ist eine anstrengende, anspruchsvolle und dabei aber wunderbare Gelegenheit.
Und in Sarajevo ist sie heute immer noch Praxis?
Immer noch, immer weniger, aber es gibt immer noch eine sehr lebendige Erinnerung darauf. Und wie gesagt, ich finde es irgendwie enttäuschend, schrecklich, wie gut die Ängste in der heutigen westlichen Gesellschaft ankommen. Wie erschreckend bereit wir sind, alle schwachsinnigsten Behauptungen anzunehmen. Wenn jemand schreit, die Flüchtlinge gefährden unsere Identität, alle glauben ihm. Dabei will keiner Realität vor Augen führen. Die kulturelle Identität einer Gemeinschaft, die über 500 Millionen Mitglieder zählt, soll bedroht werden durch Anwesenheit von 2 Millionen Flüchtlingen. Sie stehlen uns unseren Wohlstand. Mitglieder der Europäischen Union sind unter anderem 8 reichste Länder der Welt. Ist es mit unserer Identität wirklich so schlecht bestellt? Mit unserem Wohlstand?
Die Frage stellen heißt wohl, sie beantworten. Das war die Passage und der Dank für das intensive Gespräch im Studio Zürich geht an den bosnischen Schriftsteller Cevat Karahasan. Es galt zur Hauptsache seinem gerade im Surkamp Verlag erschienenen Opus Magnum, der Romantrilogie Der Trost des Nachthimmels, aus dem Bosnischen ins Deutsche übertragen von Katharina Wolf-Grieshaber. Auch die übrigen Bücher von Karahasan sind deutsch bei Surkamp oder Insel greifbar. Die Textausschnitte las Hans-Peter Müller-Drossart, Technik Remo Panzeri und Peter Fiechner. Redaktion und Moderation Hans-Ulrich Probst.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.